Dann machen wir ihn hier, ne?
Yes, baby.
Synchro.
Guckt euch, ich verstecke mich in dem Mikro.
Ja. Wir fangen an, oder?
Ja, bitte, ja.
Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo.
Ihr Lieben, Schmetterlinge im Kopf und wir dürfen Backstage sein mit Christian Schulte-Loh, der gleich vor einem Auftritt in der Case, in der, wie heißt es eigentlich, die Änderungsschneiderei, ne? In Frankfurt, die kommunikative Änderungsschneiderei ist die Abkürzung.
Also, ach, ehrlich?
Ausgesprochen. Genau. Herzlich willkommen, Christian Schulte-Loh.
Vielen Dank. Und Herren. Ich habe bisher, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie während der Anmoderation schon was gelernt. Heute ist es passiert.
Ja,
das ist selten.
Ja, das heißt so, Respekt. Nur kommunikative, das stimmt nicht, aber Änderungsschneiderei stimmt. Also, man müsste jetzt, wir machen das im Faktencheck.
Ja, sehr gut.
Christian, wir hätten jetzt normalerweise, machen wir ja in der Anmod immer alles über dich, aber heute haben wir dich ja hier quasi.
Ja, eben.
Deshalb fragen wir dich einfach. Du bist Comedian und Schriftsteller und auch Schauspieler, glaube ich.
Nein. Die ersten beiden, nein, das bleibt auch so, keine Sorge. Okay. Ich werde weder tanzen noch schauspielern. Aber genau, die ersten beiden Punkte kann ich nicht abstreiten.
Und spannenderweise, wir sind ja eigentlich hier, um dein Buch vorzustellen. Also
ja.
Sprechen wir jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt. Wir sind jetzt nicht die Literaten, aber wir können lesen und wir haben es auch gelesen.
Sehr gut.
Das ist ja immer die Challenge, ein Buch relativ schnell zu kriegen. Da muss man es relativ schnell lesen und verstehen und muss dann auch Fragen dazu haben. Aber das haben wir hingekriegt.
Dann ist es wenigstens noch frisch, der Eindruck.
Dass total. Ich habe heute das Ende gelesen.
Nein.
Ja, doch.
Wow.
Heute Morgen.
Deswegen siehst du so ein bisschen mitgenommen.
Nein, ich dachte nicht. Ich dachte mir, das Ende muss ich jetzt noch lesen. Ich sage es natürlich nicht. Ja, wir sagen es natürlich nicht.
Nein, auf keinen Fall.
Aber es muss ja so ein bisschen... aber was mich als erstes oder uns auch interessieren würde, du bist ja durch und durch ein Deutschstämmiger, aber deine Karriere ist in Deutschland auch, aber auch in England als Comedian und da auf Englisch natürlich.
Genau.
Wie kam es denn dazu? Wobei so eine englische Anmutung ist ja nicht zu verkennen, oder?
Ja, genau. Das ist immer blass, groß.
genau. Schlechter Geschmack.
Ja, und auf jeden Fall von der Sonne fernhalten. Genau.
Ja, genau.
Und ich habe gerade einen Tee noch getrunken, als ihr reinkamt. Also jedes Klischee wird erfüllt.
Wirklich, ja.
Wobei Engländer halten sich ja selten von der Sonne fern. Die zeigen nur immer ihre Sonnenbrände.
Richtig.
Das fand ich
die NATO-Bräune. Also von weiß auf rot. Aber ich habe meine ersten Auftritte eben auf Englisch gemacht während eines Auslandssemesters und habe dann so angefangen. In Deutschland wollte ich nicht. Ich dachte, das kriegen die Leute mit. Das ist nicht gut, wenn es zu viel Zeugen gibt. Ne?
Und, ja. Also war die Scham eher?
Ja, Feigheit.
Feigheit?
Ja. Nee, es war gar nicht so dramatisch, aber die Gelegenheit war so günstig. Ich war im Ausland und da habe ich gedacht, ich gehe mal in den Comedy Club. Und dann bin ich dahin, habe mit denen gesprochen und habe gesagt, kann ich bei euch auftreten? Dann haben die gesagt, ja klar, du machst das ja sicher schon lange. Ich so, ja.
Ja,
genau. Man muss
lange Podcast schon.
Ja, fake it till you make it.
Ja,
das ist so.
Sein.
Und ich meine, das Buch spielt ja auch im Londoner Süden und das ist dann so meine Heimat geworden für eine ganze Zeit, bis ich dann angefangen habe, auch in Deutschland Auftritte zu machen. Und jetzt bin ich ja Pendler.
Aber man muss doch... also ohne dir zu unterstellen, dass du es nicht konntest. Also wenn ich jetzt nach England ginge und würde sagen, komm lieber da, weil in Deutschland kennt mich jeder, hätte ich das Problem mit der Sprache, weil man muss doch auf der Bühne doch schon also so richtig fluently, oder? Sprechen.
Das hilft schon, ja, wenn die Leute einen verstehen.
Und das konntest du aber auch natürlich.
Wobei, ich stelle es mir auch sehr lustig vor, wenn einen keiner versteht. Das glaube ich auch sehr lustig, aber das trägt nicht über den ganzen Abend, glaube ich.
Geiler Prank aus.
Genau.
Einfach mit der Kamera aufs Publikum.
Na, jetzt so Mittermeier ist ja mit seinem bayerischen Englisch vermutlich mal auch in New York, aber auch gut angekommen.
Ja, ne? Ja, total.
Als German-Typ war der da einfach auch sehr gefragt.
Ja.
Was ist denn der Unterschied zwischen dem englischen und dem deutschen Humor aus deiner Sicht?
Ich glaube, der Humor ist schwierig zu beantworten, aber das Publikum, die Reaktion des Publikums ist ein bisschen anders bei gewissen Humorarten.
Ja.
Das heißt, wenn du wirklich ganz hart, ihr werdet es ja vielleicht gleich sehen in meinem Programm auf Deutsch, wenn man wirklich härtere Jokes macht, wirklich die so ein bisschen ans Eingemachte gehen und die ein bisschen düsterer und so sind, dann kontrollieren sich die Engländer nicht so. Die lachen dann und freuen sich darüber, dass so ein harter Joke kommt, wenn der gut gemacht ist. In Deutschland merke ich oft, dann lachen wir, das deutsche Publikum lacht und eine Millisekunde später merkt man und ertappt sich dabei, verdammt, ich habe gelacht. Eigentlich darf ich dann nicht lachen.
Ja.
Und dann kommt so ein Kontrollmechanismus. Und das ist ein Unterschied, den ich merke, dass die Engländer dieses Düstere irgendwie dann, die wissen es einzuordnen. Wir denken dann so, verdammt, darüber darf man keine Witze machen. Ne?
Wobei,
wie hat das denn damals bei dir angefangen? Also war das der erste Berufswunsch, Comedian zu werden oder Autor? Oder gab es noch vorher was ganz anderes? Ich hatte auch gehört, du warst inspiriert von Otto Waalkes, Heinz Erhardt.
Das hat mal jemand in diesem Wikipedia-Artikel geschrieben. Das hängt einem ein Leben lang hinterher. Okay. Also das stimmt auch, aber das ist jetzt nicht so prägend gewesen.
Okay.
Aber ich wollte unbedingt Comedian werden oder Komiker oder Humorist oder wie das dann damals alles hieß, nachdem ich dann diese Platten gehört hatte. Und dann habe ich irgendwann mir aus Amerika Kassetten bestellt in so einem Comicladen. Oh. Ich komme aus Haltern am See, das liegt im Kreis Recklinghausen am Rand des Ruhrgebiets. Und da gab es einen Comicladen. Und der Comicladen hatte eben auch zum Beispiel Videokassetten von Originalfilmen aus Amerika, nicht synchronisiert. Und die hatten eben auch ein paar Comedy-Tapes. Und dann habe ich die gekauft. Und das waren dann, habe ich angefangen, ich habe dann auch nicht alles verstanden, weil ich hatte ja nur Schulenglisch. Ja, ja, ja. Und dann wurde das aber besser und besser und ich habe mir das alles angehört. Jerry Seinfeld und Margaret Cho und wie die alle heißen. Die ja. Und Eddie Murphy, genau. Und diese ganzen Sachen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist gut, das gefällt mir. Ne? Und habe dann auch angefangen, Nummern zu schreiben und so. Und irgendwie kam dann der Wunsch, das mal beruflich zu machen, obwohl der so abwegig ist. Ne? Wenn man aus einer Kleinstadt kommt, auch in Deutschland.
Jetzt mal nicht untertreiben.
Das ist ja Haltern. Ist ja also, weißt du, ja. Aber Haltern ist toll. Ne? Aber das ist so, das ist da war der... Die Optionen, die man hatte, waren eigentlich eher, wenn du Abi machst, studierst du und dann wirst du entweder Arzt oder Anwalt.
Oder studierst BWL.
Oder BWL und wirst gar nichts. Also eins von den dreien. Ja. Aber die Option, dass man auf eine Bühne geht und irgendwie die Leute zum Lachen bringt, die gab es halt nicht so richtig.
Wie war das daheim, als du gesagt hast, im Elternhaus das erste Mal geäußert hast, du willst Comedian werden oder denkst darüber nach, das hauptberuflich zu machen?
Das Lustige ist ja, dass man da nicht ernst genommen wird, wenn man sowas sagt. Das ist ja doppelt lustig. Ich bin Komiker und keiner nimmt einen ernst.
Das ist kein Scherz.
Ja. Aber das ist ja so ein langer Prozess. Man sagt ja nicht ab heute, ich bin jetzt Comedian, sondern man geht mal auf eine Bühne und dann geht man nochmal auf eine Bühne und dann wird das immer mehr und dann sagen irgendwann alle, ist das ein Hobby? Und irgendwann kriegt man Geld.
Kann man davon leben?
Ja, genau. Was machst du beruflich?
Genau, bist du denn versichert? Wie sieht es mit der Rente aus?
Deutsche Fragen.
Genau wie bei dem Buch. Ne? Jetzt so, ich habe dann Leute sagen, oh, du hast einen Roman geschrieben, wie toll. Ne? In England fragen die, worum geht's? In Deutschland fragen die, wie viele Seiten?
Ist das so?
Ja. Ach, wir lieben Zahlen in Deutschland. Das ist, mach mal eine Stadtführung in London und dann mach eine Stadtführung in Deutschland.
Okay.
In London erzählen die dir, hier an der Stelle ist mal ein Hund mit dem Arm im Maul von dem ehemaligen König über die Straße gerannt. Nachdem haben die Kneipe benannt. Der Hund, dem wurde eine Statue gebaut. Deswegen heißen die jetzt alle hier in der Gegend Steve und so weiter. Die erzählen dir die schrägsten Geschichten. In Deutschland, Stadtführung in derselben Ecke, da wird gesagt, hier liegen 37.000 Pflastersteine, die wurden geschlagen aus einem Steinbruch im Elsass. Der Elsass liegt auf Breitengrad, genau, der liegt auf Breitengrad 42. Nur Zahlen, ne? Wie viel Beton wurde hier für diese Brücke?
Es gibt den Deutschen so die Sicherheit, zu sagen, wirklich, irgendwie, da bin ich in meiner Schublade, da fühle ich mich wohl. Ja. Aber so dieses Emotionale.
Ja, es ist, glaube ich, auch dieses Geordnete, das es da so gibt. Was mir bei der Comedy auffällt, ich bin ja wirklich ein Riesenfan von Ricky Gervais, das ist natürlich jetzt auch gar nicht so ganz schwer. Sowas würde ja in Deutschland funktioniert das ja ein bisschen schlechter. Also erstens haben wir, glaube ich, gar nicht so jemanden, der auch so, er macht ja gar keine derben Witze, aber er macht einfach über alles Witze. Und wenn man das in Deutschland macht, du warst ja kürzlich bei Dieter Nuhr, Dieter Nuhr muss da ja sehr drunter, also wird ja sehr angegriffen,
Von
eigenen Kollegen quasi, also von Jan Böhmermann, der sagt, Satire darf alles. Außer sie gefällt ihm nicht. Also dann wird es ja quasi gemacht. Und ich will ja jetzt sogar keine Partei ergreifen. Ist das, also ich bin auch ein großer England-Fan und mir hat jemand, der auch wie du ständig in England ist, gesagt, in England ist es so, was zum Beispiel auch diese ganze das Gendern etc. angeht, ist da durchaus genauso, genauso verbissen geführt. Aber in der Comedy habe ich das Gefühl gehabt, kann man etwas, was man hier eigentlich gar nicht so sagen darf, wie du sagst, da lachen die halt drüber.
Ja. Jetzt hast du natürlich drei, vier große Themen aufgemacht. Ja. Jetzt müssen wir gucken, ob wir die auch alle geschlossen kriegen.
Mach mal nur das eine. Genau. Also darf Comedy in England mehr als in Deutschland?
Oder Comedy darf ja immer alles. Ne? Das ist ja das Schöne.
Oder macht sie mehr. So.
Aber ich werde heute natürlich auch einen Warnhinweis anbringen vor meiner Show. Wie bei den, jetzt wenn die alten Otto-Sendungen laufen und miteinander.
Ne?
Sensationell. Wie das Otto mal die Ehre bekommt, einen Warnhinweis vorher geschaltet zu kommen. Irre. Und ich glaube, Comedy darf immer alles. Ne? Also nicht alles. Es gibt natürlich, es muss ja gut gemacht sein. Also ich meine, wenn ich mich hinstelle, jemanden beleidige, ist das ja keine Comedy. Ne? Oder wenn ich immer nur auf irgendwelche Schwächeren einprügel, ist das halt zu einfach. Es gibt diesen schönen Begriff low-hanging fruit, ne? Dass man sagt, wenn ein Witz zu offensichtlich ist und man den macht, dann kann man sich den auch schenken.
Okay,
Also es muss halt originell sein. Und aber klar darf man muss sogar über jedes Thema Witze machen, weil so verarbeitet man ja Dinge. So funktioniert Comedy. Mhm. Tragödie plus Zeit ist Komödie. Also das heißt, ne, du musst die Dinge...
Ich habe einen Podcast nochmal gehört. Du hattest ja, glaube ich, beim WDR auch einen Podcast gehabt.
Ja, genau. Ja. Aber das ist ein Klassiker. Diese Formel gibt es schon lange. Tragedy plus Time, ne, ist Comedy. Und aber diese, man muss so Dinge verarbeiten. Man kennt das doch. Man lacht dann am stärksten, wenn man vorher gelitten hat. Du redest über deine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt und endlich darfst du drüber lachen, weil du erzählst, wie schlimm das war. Und dann geht es dir besser, weil du hast es dann verarbeitet. Oder du bist auf einer Beerdigung, da darf man nicht lachen. Aber da wird am meisten gelacht, nach der Beerdigung. Dann geht es zum Kaffee und Kuchen Und dann tauscht man sich aus und es wird fast euphorisch, weil man plötzlich so erleichtert ist. Comic Relief. Ne?
Ja.
Und das ist bei jüdischer Humor basiert ja ganz viel darauf. Ne? Und ich glaube, klar, also man darf in England und in Deutschland über alles Witze machen, logisch. Aber man muss auch damit leben, dass sich Leute aufregen und das ist auch okay.
Nee, das war die Frage, ob die Engländer da vielleicht lockerer sind.
Nee, da gibt es auch, auch Beschwerden,
also
klar.
Ganz ähnlich.
Aber die in England nehmen die Leute das oft nicht so buchstäblich wie in Deutschland. Das ist, weil die auch mehr Comedy-Erfahrung haben als Publikum, weil es das schon länger gibt. Ne? Aber und Dieter, nur gerade angesprochen, Dieter hat natürlich, muss sich dann rechtfertigen. So ein bisschen macht er zwar nicht, aber so ein bisschen muss das. Weil er in jede, ich glaube, seine Philosophie ist, dass er in jede Richtung austeilt.
Ja.
Und jetzt sieht man ja viele Comedians in Deutschland, die zum Beispiel die extrem viele Witze auf Kosten der CDU, CSU machen, die gar nicht an der Macht ist im Bund. Ne? Und die Regierungskoalition, die eigentlich doch kritisiert werden sollte von Satirikern und Komikern, eigentlich geht es doch gegen die Macht. Das war doch die Rolle des Hofnarren beim König.
Genau.
Und jetzt plötzlich sagt man, ja, ich bin aber eigentlich bin ich auf der Seite der Regierung, weil ich denke auch so, dann mache ich mich über die Opposition lustig. Ja, das ist doch nicht die Aufgabe, die ausschließliche Aufgabe des Komikers. Ne?
Da darf man auch, aber
auch, sagst, genau, beides. Das
Augenmerk
genau.
Sollte ja immer auf die Regierung.
Ja, natürlich muss man auch über die CDU und CSU sich lustig machen, auch, weil die liefern ja genug.
Ja, also wirklich Dauermaterial.
Ja, genau. Aber es ist ja schon wichtig, dass man die Macht, die an der Macht sind, auch mal ein bisschen auf die Probe stellen.
Genau, ich glaube, das wird ja auch ein bisschen dann auch entsprechend kritisiert, wenn man dann auf die Klimakleber und die und das und jene, wo man sagt, naja, komm, das ist zwar nicht ganz doll, aber im Grunde, genau, gehören die ja eigentlich nicht zum Machtgefüge.
Aber hat der Zeitgeist bei dir einen Filter eingesetzt? Also ich habe momentan das Gefühl, als Zuschauer, also es war noch nie so schwer wie heute, Comedy zu machen oder zu schreiben, weil genau das mit WDR und dann hast du Forsch miteinander und vor Ort und alles wird gewarnt. Also hast du mittlerweile einen Filter drin oder sagst du, nee, Feuer frei, wenn was kommt, dann allzeit damit.
Ja, man muss ja unterscheiden. Stehe ich jetzt in einer Fernsehsendung am Mikrofon oder in einem Club oder im Theater? Mhm. Bin ich bei meiner Soloshow oder bin ich gebucht für einen Gastauftritt? Oder habe ich einen Firmenauftritt, sagen wir jetzt, was weiß ich, für einen großen Konzern bei deren Jahresfeier? Oder bin ich bei einem Open Mic irgendwo im Berliner Keller? Das unterscheidet sich halt. Man muss also, es gibt die eine goldene Regel in der Comedy, die gilt wahrscheinlich immer im Leben, aber vor allem in der Comedy: Read the room. Ja? Guck dir an, wo du bist.
Ja.
Guck dir an, mit wem du es zu tun hast. Und dann entscheide, was du machst.
Okay.
Das gilt ja immer im Leben. Du bist bei deinen Schwiegereltern zum ersten Mal zu Besuch. Du redest anders, als wenn du mit deinen besten Kumpels um die Häuser ziehst.
Das kann ich verstehen.
Ja, ja. Sonst, also ich meine, ansonsten enden beide Beziehungen schnell. Und deswegen, so ist das eben auch bei Comedy. Guck dir an, wo du bist, guck dir an, wer da sitzt, guck dir an, wie spät es ist, welches Szenario du gerade erwartest. Und dann machst du halt dein Ding und das ändert sich minimal, klar. Und die Jahre verändern einen auch. Also bestimmte Wörter benutzt man eben nicht mehr so wie früher. Ne? Logisch.
Manchmal auch richtigerweise.
So, genau, eben, natürlich.
Genau, ja.
Auch natürlicherweise so, dass man einfach sagt, ich habe da jetzt ein bisschen mehr gelernt und jetzt rede ich halt anders. Ne? Aber ich glaube, ich löse mich davon zu sagen, es gibt irgendein Tabu oder ein Verbot oder ein Filter. Comedy muss ungefiltert sein, sonst ist es nicht lustig. Das ist ja das Witzige, wenn du was sagst und danach denkst, verdammt, hätte ich doch mal lieber nichts gesagt.
Ist ja am besten. Sorry.
Sorry. Ich habe die letzten 5 Minuten als ein Blitzdingsen.
Kommen wir mal auf dein Buch zu sprechen.
Ach, sehr gerne.
So viel zu Comedy, dein Debüt quasi. Und
Romandebüt.
Das Romandebüt.
Ja,
alles klar. Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Da ist ja der Titel quasi schon so ein kleiner Break, also wo man natürlich schmunzeln kann. Ist nicht ganz neu, aber auf Büchern liest man seltener. Also sprich, genau, sie ist ein Gott sozusagen. Und man kann grob sagen, du stellst die Frage, was wäre, wenn anderes als Geld und Erfolg und all das gelte, und nimmst dir stattdessen die Kreativität vor.
Genau.
Also sprich, es wird konstatiert, es gibt eine Göttin. Und diese Göttin lässt nun auf, das lassen wir mal offen, das darf jeder und jeder lesen.
Ja.
Diese Göttin lässt also verlauten, Leute, ab jetzt ist so, wer kreativ ist, der kommt ins Paradies und wer nicht ist, ich sage jetzt mal ganz grob, der kommt in die Hölle. Wie kam es denn überhaupt erstmal zu dieser Idee? Also das Buch an sich ist ja wirklich crazy, muss man sagen. Also es hält sich nicht an... Also man muss umdenken oder man muss wirklich offen sein, also was auch gar kein Problem ist, weil es ist wirklich verrückt.
Ja, quasi. Aber im guten Sinne, so wie es klingt.
Ja,
im
guten Sinne, genau, richtig. Also nicht jetzt kein schnöder Roman, sondern da wird wirklich einiges reingepackt und man muss mit einigem fertig werden. Wie kam es zu der Idee?
Also, ich finde es ja schon mal schön, dass du sagst, die Idee, dass es eine weibliche Göttin gibt, ist nicht neu. Und das ist ja klar, weil es geht ja darum, die gibt es schon immer. Das ist ja die Göttin.
Also eine weibliche Hauptgöttin.
Genau, eine weibliche Hauptgöttin. Göttin, genau. Die gibt's ja sowieso. Und ich glaube, den Wunsch nach einer großen Mutterfigur gab es schon immer. Ja. Und in dem Buch hat jeder, ist euch vielleicht aufgefallen beim Lesen, jeder hat in dem Buch einen Mutterkomplex. Jeder. Und ich auch. Und das ist, deswegen war das für mich klar, wenn diese
große. Aber du hast mit einem nichts zu tun. Naja, obwohl du bist ja auch ein Künstler.
Ja, genau, es gibt ein paar Sachen, aber ich komme in dem Buch nicht vor, aber natürlich kommt das durch meinen Geist auf die Welt. Ja. Und deswegen sind die Gedanken und viele Eindrücke natürlich meine und auch ein paar Szenen, die ich so erlebt habe und so weiter. Aber insgesamt ist es wirklich eine Geschichte, die ich sozusagen kreiert habe, die ich geschrieben habe. Ne? Mhm. Und ich hatte die Grundidee vor langer Zeit, vor 11, 12 Jahren. Was wäre, wenn? Aha. Also was wäre, wenn tatsächlich, es gibt einen Beleg dafür, dass es irgendeine höhere Macht gibt und jetzt ändern sich die Rahmenbedingungen. Das war einfach so die Grundidee. Und erstmal gibt es eine Gottesbehauptung, die keiner glaubt. Und dann gibt es einen Gottesbeweis, den auch nicht alle glauben, aber der spannend ist erstmal. Mhm. Was wäre denn dann? Ne? Und da habe ich irgendwann immer Skizzen gemacht, habe so Figuren entwickelt und mir überlegt, wo es ungefähr hinführen könnte. Am Anfang habe ich da sogar noch eine Art Krimi rausgemacht. Und habe dann diese ganzen Skizzen gesammelt und Szenen geschrieben und irgendwann dann 2018 angefangen, jetzt mache ich da ein Buch raus. Setze mich dran und schreibe es wirklich von Anfang bis Ende, ohne zu wissen, wo es hinführt.
Okay.
Und dann waren es so 3,5 Jahre des Schreibens, wirklich sehr, sehr viel verworfen, neu geschrieben.
Nur.
Ja, nur.
Okay. Genau. Nur. Ja gut, du hattest ja ein Hobby nebenbei.
Ja, und eine Pandemie, das hat auch nicht geschadet. Und eine Pandemie,
da war ja was.
Ja, und dann hatte ich noch eine Lektorin, die großartig war, die mir geholfen hat, bevor es überhaupt an den Verlag ging. Und dann hatte ich noch Probeleser und Probeleserinnen, teilweise auch Künstler, unter anderem Helene Bockhorst zum Beispiel, die es dann gelesen hat und die mir ihr Feedback gegeben hat, habe ich nochmal viel umgeworfen, umgeschrieben und so. Irgendwann war es ein Manuskript und dann ging es an die Verlage und dann kam es Zusammenarbeit mit dem Drömer Knauer Verlag und die hatten richtig große Lust drauf und dann ging es von Anfang an mit noch zwei weiteren Lektorinnen bei denen, dann bis es dann ein fertiges Buch wurde. Ewig langer Prozess, irre.
Aber
ewig lang.
Wobei ist denn immer noch du, mach du.
Nein, ich wollte sagen, Andreas Eschbach sagt auch, er lässt seine Bücher 10 Jahre liegen.
Ja.
Also und dann eins nach dem anderen immer so aus der Schublade und guckt, was draus wird und schmeißt wieder rein. Also.
Wie kann man das Gefühl beschreiben? Ich hatte es bei Insta gesehen, als du dann Unboxing.
Ja, ja.
Also, kann man das irgendwie in Worte fassen, wenn du sagst, jetzt ist das, da ist das Biest, jetzt ist es da, jetzt ist es
ich
fertig.
Ich glaube so gut.
Ja. Aber jetzt riecht es. Das riecht toll, ja. Aber kennt ihr das, wenn man im Leben so eine Art, es ist so ein Meilenstein gesetzt, der in der Zukunft liegt. Man weiß zum Beispiel, jetzt sagen wir, der 4. Februar 2027 passiert irgendwas in meinem Leben, meinetwegen, da werde ich 50 oder 60 oder irgendwas Großes ist da, ne? Und dann ist es so weit in der Ferne. Aber du weißt, der Termin, den gibt es. Ja? Der liegt in der Zukunft und auf den lebst du jetzt so hin. Und du denkst, der kommt nie. Der ist so weit weg, der wird nie eintreten, dieser Tag. Und dann ist der plötzlich da. Plötzlich. Da hast du das Gefühl, warum ging das denn jetzt so schnell? Das hat man ja manchmal so im Leben.
Das ging ja nicht schnell.
Naja, das hat ja 10 Jahre gedauert. Aber als es dann passierte an dem Tag, fühlte es sich rückblickend so an, als wäre das alles rasant gewesen.
Das ist ja der Punkt. Du denkst, am Anfang denkst du, ach, hey, na komm. Ja,
genau.
Und dann irgendwann ist er dann nicht so, oh, das ging doch schnell.
So seltsam funktioniert Zeit. Einstein hat mal diesen tollen Satz gesagt, die Länge einer Minute hängt entscheidend davon ab, auf welcher Seite der Toilettentür man sich befindet. Und so ist es mit sowas auch.
Und Gisela Schlüter hat mal gesagt, man muss verdammt viel schuften, um über Nacht zum Star zu werden.
Ja, das ist aber geklaut von Sammy Davis Jr. It took me 25 years to become an overnight success.
Ja, genau. Das ist die Frage, wann er es gesagt hat. Gisela Schlüter ist ja auch schon ewig tot.
Ja gut, vielleicht hat er es auch von ihr.
Man weiß es
nicht. Oder sie hatten beide die gleiche zündende Idee. Ich hatte ja eine Idee, aber ich glaube, ich interpretiere da zu viel rein. Ich hatte ein ähnliches Buch, allerdings nicht ein ganz anderes Buch, nämlich anders als die Utopie, eine Dystopie gelesen. Mhm. Und du sprichst einmal von Crime, also von welche Musikrichtung ist denn
Crime? Ja.
Das ist ja eigentlich so ein Sibylle Berg Buch gewesen. Wenn du das kennst.
Nee, das kenne ich nicht.
Ist spannend. Weil
aber Grime ist ja diese Musikrichtung in London.
Genau, und Sibylle Berg hat ja das Buch Grime geschrieben und das ist eine so fürchterliche Dystopie.
Ja.
Und da geht es auch um Menschen, allerdings haben die nicht die Inspiration wie in diesem Buch, sondern im Grunde geht es um das England der Zukunft, Sozialsystem runter und so weiter und so fort. Und eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte, nur total negativ. Und ich dachte mir, vielleicht war da irgendwo eine Anleihe und du hast gedacht, ich mache da jetzt mal was Positives, weil das ist ja schlimm.
Nee, habe ich nicht gelesen, aber ich habe auch schon mal gehört, manche haben gesagt, hast du Douglas Adams gelesen mit hier im Hitchhiker's Guide?
Genau.
Und habe ich auch nicht gelesen, habe ich noch nie gelesen. Ich lese wirklich viele Klassiker, aber das fehlt mir.
Ja.
Und deswegen freue ich mich, wenn dann jemand fragt, hast du den gelesen? dass ich dann sagen kann, nein, weil dann kann man nämlich, dann weiß man, dass da keinerlei Sachen
als Einfluss kam. Das ist wirklich so ein Gegenkonzept, würde ich sagen. Und es war, kam ja so, und dann sagtest du noch Crime und dann dachte ich, na, vielleicht ist das so.
Nee, habe ich nicht gelesen.
Ja, aber umso
aber schöner. Es ist auch so ein Stück weit eine Positionierung zu sagen, wir müssen Kunst, Kultur und Kreatives schaffen, wieder ein bisschen mehr in den Fokus stellen.
Es ist natürlich immer der Wunsch nach einer besseren Welt. Und da gehört das ja dazu. Ja. Und es wäre ja, es ist ja auch, ihr habt es ja gelesen, es ist ja auch furchtbar, wenn jeder Künstler sein muss. Das ist ja eben die Frage. Es gibt ja keine Utopie oder Dystopie, es ist ja immer beides.
Ja.
Und die haben ja alle Probleme plötzlich. Die sagen, verdammt nochmal, der sehr, sehr talentierter Künstler ist, muss plötzlich allen beibringen, wie es geht. Der hat da auch keine Lust drauf.
Ja.
Der vorher Buchhalter war oder Wirtschaftsprüfer, sagt, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe immer Wirtschaft geprüft, jetzt gibt es die Wirtschaft nicht mehr. Was soll ich jetzt prüfen? Jetzt muss der sich selber prüfen. Picasso. Da hat überhaupt keine Lust drauf. Picasso, genau. Und,
und die Buchautorin muss plötzlich wirklich ein Buch schreiben.
Die muss ein Buch schreiben, obwohl sie immer gesagt hat, ich bin Buchautorin, aber hat sagen können, eigentlich bin ich es gar nicht. Eigentlich mache ich was ganz anderes. Ich habe das als Backup-Plan und plötzlich muss sie das umsetzen.
Ja.
Also im Grunde sorgt das bei allen für Probleme.
Wobei ich heute auf Arte heute Morgen eine Reportage gesehen habe, wie Kreativität unsere Welt besser oder retten kann. Da geht es natürlich jetzt auch um die Kreativität, wie man Raketen baut, also jetzt hier zum Mond zu fliegen und so, also nicht böse Raketen und so. Also im Grunde ist aber ja Kreativität nicht immer nur irgendein Instrument spielen oder ein Buch schreiben, sondern Kreativität, wenn man sie gut einsetzt, ist ja ganz viel.
Genau.
Also ist ja auch Mathematik etc.
Ja. Das ist ja diese eine Stelle, es gibt ja diesen Mathematiker, sozusagen den Antagonisten, Podkult. Podkult ist ein ungarischer Name und bedeutet Zweitschlüssel.
Ach,
und weil, weil er sozusagen der Zweitschlüssel zu diesem Gottesbeweis ist.
Aha.
Das, ist, das sind jetzt so kleine, ist fürs Buch nicht wichtig, aber es sind so kleine Easter Eggs, wie man glaube ich sagt, die jetzt
das sind so Namen, da lese ich immer drüber und fantasie mir irgendwelche Namen und irgendwann denke ich, ich musste mal genau gucken.
Ich denke immer, ich müsste mal googeln. Nächstes Mal googeln. Ich lese jetzt mal weiter.
Ich suche mir immer irgendeinen Fantasienamen, weil der Podpult so ein ungewöhnlicher Name ist. Okay, da hätten wir das jetzt auf jeden Fall auch schon mal
geklärt. Und das ist eben, der hat ja dieses Problem, der weiß ja nicht, was Kunst ist, der versteht es nicht. Der hat überhaupt weil er ein Logiker ist und er denkt, ja, wo ist denn da die Logik?
Mhm.
Und diese Philosophieprofessorin, die er da trifft in Frankreich, die erklärt ihm das ja und sagt, also manche Sachen kann man nicht mit Logik angehen. Die Liebe, das Schöne auf der Welt, Emotionales und so weiter und eben auch die Kunst. Und er kriegt das ja nicht in seinen Kopf. Und er hat dieses Problem, was mache ich denn jetzt? Was kann ich denn machen? Verdammt nochmal, ich will Kunst machen.
Wasser macht, aber mir fällt es auch gerade wieder ein.
Ja.
Aber es wird dann ja so, also zum Ende hin muss man ja wirklich starke Nerven beweisen, so würde ich es mal sagen.
Ja.
Also ich wusste am Ende, auf den letzten Seiten weiß man es ja wieder, aber so die 50 Seiten davor fragt man sich ja, also wirfst du ja quasi in der Geschichte ganz viele Möglichkeiten auf, ob das jetzt alles wirklich so oder nicht oder doch. Und
ja, die Zweifel, die Menschen ja von Anfang an haben, werden erst da so richtig deutlich.
Ja,
das war die Intention, dass sie am Anfang, also die zweifeln ja alle schon, die ganze Welt zweifelt ja gerade an den Entwicklungen.
Mhm.
Und so richtig deutlich werden diese Zweifel erst, die steigern sich dann in diese Schlussphase.
Und ja, und das war der Moment, wo ich Steffen eine Sprachnachricht geschickt habe und sagte, du, ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es jetzt geht. Es war eigentlich bis hierhin klar.
Ja.
Aber genau, also man kann das mit auf den Weg geben. Es lohnt sich, es führt zu einem Ende. So,
ja.
Und zu einem, wie ich finde,
nicht.
Ja, du kannst ja deine Emotionen vielleicht.
Ich fand es fast traurig. Also, kann man da jetzt
sagen. Ja, es ist total interessant. Es ist sehr interessant.
Ich war so ein bisschen...
Ja, aber es ist hochinteressant, weil viele Leute sagen mir das ja, wie sie euch fragen auch danach.
Ja.
Und ich habe schon so viele verschiedene Emotionen gehört über das Ende. Viele sagen, es wäre tröstlich, habe ich schon von sehr vielen gehört. Dann haben einige gesagt, dass sie, wie du sagst, dass sie bewegt sind auch.
Also nicht für jeden tröstlich.
Ja, eben. So. Tröstlich dann tatsächlich auch bewegt und so weiter, aber auch
trauernd. Bewegt, ja, bewegt hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja, genau.
Also das war so meins, dass ich, natürlich tröstlich für den Leser, also man muss ja immer aus welcher Sicht man es...
Wir dürfen jetzt nicht zu viel verraten.
Nein, das ist ja immer das, man muss da jetzt so ein bisschen
runterbieren. Hast du schon eine Idee für den nächsten Roman oder das nächste Buch? Ah, gibt's schon.
Ja, also ich sitze schon so ein bisschen dran, aber es hat nichts damit zu tun, weil das ist jetzt zu Ende, das war mir auch wichtig.
Ah, okay, also kein zweiter Teil, irgendwie...
Deswegen steht hinten auch das Ende.
Ja, genau. Für jeden.
Wie früher bei einem Film.
Darf man schon ein bisschen in die Richtung zeigen, was du für eine Idee hast? Oder ist das noch...
Also hier geht es ja um einen Eingriff in die Zukunft sozusagen. Mhm. Und im neuen Buch geht es um einen Eingriff in die Vergangenheit. wenn das so passiert, wie ich es jetzt plane. Das ist ja alles gerade im Entstehen. Ne? Also.
Und eine Freundin sagte, wieso hat er denn Kreativität genommen? Da hätte ich doch Menschlichkeit genommen. Da sagst du, vielleicht sollst du ein bisschen witzig werden. Ja.
Und das Lustige ist ja die Verwendung des Wortes witzig, weil die Leute fragen natürlich nach einer Show, auch wenn sie es kaufen oder so, oder ist es witzig? Ne? Und es ist ja interessant, dass man in der Belletristik immer von humorvoll spricht, weil witzig so abwertend klingt.
Ja,
das klingt
ja,
so
ja,
klamaukig.
Ja, albern.
Genau, und dann sagt man, es ist humorvoll.
Ja. Aber ich finde, Klamauk ist überhaupt kein schlimmes Wort. Im Gegenteil, das ist ganz schön viel Arbeit, Klamauk zu schreiben.
Total, also, man lachen, total, ja, ja, klar.
Also gegen eine Lampe laufen kann jeder, aber so, dass die Leute wirklich drüber lachen,
absolut.
Das ist ja die große Kunst sozusagen.
Gerade das, was ein bisschen dümmlich aussieht, ist meistens das Schwierigste.
Ja, ja. Das ist Mr. Bean.
Ja.
Mr. Bean, großer Schauspieler, toller Charakter.
Das heißt, wir dürfen ein neues Buch erwarten. Es
auf jeden Fall.
In die Vergangenheit, wenn alles so läuft, wie es laufen soll. Aber wir sagen erstmal, es gibt einen Gott und mir ist langweilig, erstmal das Lesen sozusagen.
Unbedingt. Denn es liegt auf den Büchertischen, in den Geschäften. Das war der Moment. Dieses Unboxing war toll.
Ja.
Das war fantastisch. Aber der Moment, als ich in die Filiale einer großen deutschen Buchkette gegangen bin, ohne den Namen zu nennen,
Und viele Grüße an Hugendubel.
Nein, es ist eine andere, aber gut. Und dann bin ich da rein und das war der erste Buchladen, in den ich am 1. September gegangen bin. Und das war der Erscheinungstag. Und auf Tisch 1, der erste Tisch in der Riesenfiliale, lag es in der ersten Reihe bei den Neuerscheinungen und ich bin fast umgekippt. Ne?
Das ja, meine Freundin, selbst Buchhändlerin, kann es auch, weil es als Leseex natürlich dann rausging. Und genau, sie hat es nur noch nicht gelesen, weil sie sagt, mir mal
sie ist ja Buchhändlerin, ja. Sie ist Buchhändlerin, da kriegt man also 75.000 Bücher im Jahr, die neu erscheinen.
Buchverkäuferin, genau, und sie sagt, also alles kann sie nicht lesen, aber jetzt wird sie es dann auch lesen.
Na, sehr gut.
Und Christian, du bist aktuell auf Tour.
Ja.
Und noch, glaube ich, hast du einige Termine vor dich.
Ja, ja, ich habe jetzt in den letzten...
Vor dich?
Vor dich?
Hab ich vor mich.
Vor dich? Ja.
Ich bin Frankfurt.
Ich habe jetzt in den letzten 10 Tagen, habe ich gerade heute gemerkt, 8-mal Solo-Termine gehabt. Also das war sozusagen fast jeden Tag. Guter Blog. Und jetzt kommen noch viele. Ja, ja, ich bin jetzt in ganz Deutschland noch, das geht jetzt bis ins nächste Jahr. Und zwischendurch immer nach England, das sind dann so Blöcke.
Aber wie schaffst du das da, fresh zu bleiben? Also fit, körperlich, geistig? Hast du da einen ganz speziellen Tagesrhythmus oder gehst du abends an die Bar selbst? Oder?
Ja, abends alle Drogen der Welt, morgens einmal heiß duschen, genau. Ja. Und dann geht's wieder.
Ja,
genau.
Also und kalt, ich dusche kalt morgens.
Ja, ist gesünder. Aber die Wim Hof Methode.
Wegen der Endorphine und so.
Ja. Genau. Nee, ich sage das jetzt, ich war gestern in München, ne? Und gestern habe ich ein paar Bier getrunken. Das war, weil es ja Oktoberfest und dann waren wir noch in so einem Wirtshaus, genau, mit ein paar Leuten, da waren Freunde von mir bei der Show. Deswegen fühle ich mich heute gar nicht so fit, wie ich mich sonst fühle. Aber ich mache Yoga, ich versuche genug zu schlafen und gut zu essen.
Ja, Yoga, ne? Wäre für dich auch mal was.
Ich bin so ein Yoga-Typ.
Pilates,
ja. Genau. Pilates, ja.
Also, ihr Lieben,
wir
lassen den Christian Schulte los, sich jetzt noch ein bisschen vorbereiten. Bist du eigentlich ein Schwätzer oder ein Geher? Also, wir haben auch schon ein ganz bisschen mal Schauspiel gemacht und ich bin ein Geher. Also, ich laufe so kurz vor der Vorstellung, laufe ich immer wie doof rum.
Ach,
also,
echt? Ja, das machen viele, so wie, wie so ein Panther.
Und immer wieder mal so, was bist du für einer oder bist du gar nicht aufgeregt? Ja, doch schon, oder?
Aufgeregt bin ich eigentlich nicht, nee. Ich versuche mich in die richtige Stimmung zu bringen. Ah. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man mit der richtigen Stimmung rausgeht, genau.
Ja. Aber kein Natursekt.
Bitte. Wenn du in der richtigen Stimmung rausgehst, das merken die Leute, die spüren das auch. Und für einen selbst ist es auch wichtig, dass man sich in diese Stimmung bringt. Deswegen versuche ich das. Aha. Ich versuche mir kurz ein bisschen so, mich zu besinnen, zu sammeln und ein bisschen aufzuwärmen vielleicht.
Und du hattest gesagt, du achtest auch aufs Publikum. Wie muss ich sitzen, dass ich dir signalisiere, ich habe Bock auf deine Show?
Offen musst du sitzen. Offen. Also wenn die Schultern nicht so eingefallen sind, dann ist es schon mal gut.
Ja.
Wenn da einer sitzt, so, er hier ist natürlich Blockade. Oh, der Arme verschränkt.
Ja. Die Frau hat die Karten gekauft.
Genau. Und hier oben Zornesfalte. Und der Weg nach unten.
Wobei ich sitze öfter mal so und bin dann aber einfach konzentriert.
Das ist aber auch mein Alter geschuldet.
Ich bin ja ein bisschen neidisch manchmal. Ich fahre ja viel mit der Bahn und es ist ja oft unbequem nach einer Weile in der Bahn. Aber es gibt Leute, die wirklich so, sagen wir mal, die jetzt, wie sagt man heutzutage, andersgewichtig, sagt man, glaube ich, politisch korrekt.
Red ruhig weiter bei mich.
Andersgewichtig. Ja. Aber es gibt so Leute, die sind insgesamt schlank, aber die haben einen riesengroßen Bauch.
Ne? Nee, das stimmt ja auch. Das ist ja generell.
Was? Ja. Aber die haben, also kennt ihr doch, ne? Jemand, der einen riesen Bauch hat, aber schmale Arme, schmale Beine und so weiter. Und die legen dann verschränkt sozusagen ihre Arme auf diese Bauchstütze. Und das sieht so bequem aus. Ich bin da immer neidisch.
Ja.
Da könnte man sich da so ein kleines Brettchen, weißt du, mit
das so, wenn man dann, wenn man so dabei
Reisebrett,
ein
ja,
Reisebrett.
Wenn man dabei oder so eine Reisebau.
Ja, das wäre doch schön. Schöne Erfindung, weißt du, ja, diese Dinger um die...
Frag
um die
mich mal, wie ich aussehe, wenn ich im Condor-Flieger sitze und dann das Ding, da merke ich, muss wieder ein bisschen Workout machen.
Ach, dieser kleine Flugzeugtisch, oh, genau. Das meine, ja, bei mir wird der, kommt der gar nicht runter, wegen der Knie.
Du hast die Knie, ich habe bei mir seine Bloßstellung.
Du bist auch 2,15, oder?
2 Meter.
2 Meter.
Ohne Schuhe, aber ich trage ja Schuhe.
Ja, das ist natürlich bei Bahnfahren sowieso unglücklich, aber überall wahrscheinlich. Diesen
ja, furchtbar.
Aber wie oft wirst du auf deine Größe angesprochen?
Heute, jetzt während dieses Interviews schon 2-mal.
Ach so.
Ja. Und vorher auch. Nee, ich aber jeden Tag, ja, jeden Tag wird man angesprochen. Aber ist okay. Die Leute glauben, dass es positiv wäre. Ich lasse die mal alle in dem Glauben.
Das ist gut gemeint. Ja. Freunde, Christian, schön, ja, bitte das schön. Buch kaufen.
Jawohl.
Es die Tour besuchen.
Ich halte das jetzt mal hier hin. Es gibt einen... So, jetzt hat es jeder gelesen und jeder. Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Gott, dabei wird dir, lieber Hören, der Mensch, auf jeden Fall nicht beim Lesen. Wir machen noch ein kurzes Z-Foto, oder hast du schon gemacht?
Wir machen da schon ein Z-Foto. Sei doch so lieb und mach nur eine Unterschrift.
Ja, klar. Das vielleicht hört man die ja noch sogar. Das ist ja ein schönes Geräusch. Oh. Lass uns mal reinschreiben. Für, einfach nur für Steffen.
In Liebe, in ewiger.
In Liebe.
Irgendwie sowas. Kein Schmalz.
In ewiger Untergebenheit.
Der Mann versteht. Möchtest du einen Podcast mit mir machen?
Lieber Steffen.
Okay, ich hätte ja auch...
Ihr seid ein gutes Team. Ich finde, ich möchte euch da gar nicht...
Kann der ja auch Sachen irgendwo hinschreiben. Nee,
jetzt bitte?
Nicht. Nee, jetzt
bitte?
Nicht. Jetzt so. Nicht. Nee, dann aber hier auch noch. Einfach, ja.
Einfach für Jo.
Ja. Bitte was? Einfach
für
nur,
Jo.
Einfach nur für Jo?
Ja, einfach nur für Jo.
Das ist ja ein bisschen armselig.
Ich dann Ich leih mir dann Steffens Buch. Und so.
Wenn wir noch ein Selfie machen, wäre das mega. Dann
unbedingt, das unbedingt. Deiner?
Das ist meine, ja.
Ach, extra zum Unterschreiben mitgebracht.
Schmetterlinge im Kopf.
Die Abmahnung geschrieben für dich.
Was heißt das jetzt aber?
Uwe Havelback. Das ist mein Synonym, mein Pseudonym.
Ach, nein, Uwe Havelback.
Das Lustige ist ja, das ist einfach, guck mal, das hier. Das hier heißt Christian und das heißt Schulte-Lo. Ich wäre ein guter Arzt geworden.
Das ist Steno, oder?
Na, es gab was, aber es gab mal bei Twitter, hat das mal die Runde gemacht, als Twitter noch Twitter hieß, jetzt heißt es ja X.
X, ja.
Da hat mal jemand ein Foto gepostet, ja, hat gesagt, weiß jemand, was das heißt? Und das war einfach so ein handschriftlich geschriebenes Wort. Kann das ein Arzt oder ein Apotheker entziffern? Ich kann das nicht entziffern. Da kamen ganz viele Antworten. Das heißt Paracetamol. Das war nur ein Strich. Das war ein Strich mit so einer Linie dahinter. Und dann kam raus, dass das alle Ärztinnen und Ärzte und Apotheker lesen konnten. Weil alle wussten, das heißt Paracetamol.
Das ist wie so,
es war nichts. Ja, es war nichts. Es war einfach nur, na, es war nicht mal ein P. Ja. Und dahinter ein Strich. Also das ist eindeutig Paracetamol.
Aber die können jetzt sowas nicht lesen.
Doch, das hier ist Aspirin plus C.
Du hast es notwendig.
Hast du das schon vorher gemacht?
Nee, weil du wolltest. Hallo.
Ach so, dann mache ich es quasi.
Wir sind ja schon durch, oder?
Ja.
Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.
Ja. Ich mach schon mal aus. Okay.